Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Für Kristall natürlich halt eben diese Sachen, die er halt im Fernsehen macht. Bin ich dann meistens dafür verantwortlich, wenn er so Stand-Ups macht aus seinem Leben, dass ich die dann nochmal korrigiere oder dass ich ihm dann nochmal...
Du korrigierst sein Leben.
Nein, ich korrigiere sein Leben, nee. Dass ich dann nochmal durch die Stand-Ups gehe und nochmal gucke, wie man sie dann halt einfach kristallmäßiger machen kann, dass es auch gut zu ihm passt.
Du korrigierst die Texte von Kristall, sie kristallmäßiger machen
nein,
kann?
Nein, es gibt so Ideen zu Stand-Ups.
Ja.
Und dann nehme ich die Ideen und mache dann Stand-Up draus, dass es zu Kristall passt. Und dann nimmt Kristall sich den Text und macht den sich mundgerecht und schreibt dann ihn nochmal um für sich.
Ah, verstehe. Und von wem kommen die Ideen?
Uiuiuiui, 50. Folge von Boing. Lieber Manuel, alles Gute und bleib einfach so, wie du bist. Einer der geilsten Typen in der Comedy, weil er einfach so viele Plattformen uns liefert und wir immer auftreten können bei dir. Du rockst halt Köln mit deinen Shows und ja, ich freue mich einfach, wenn wir uns demnächst wiedersehen. Auch wenn es nur im Sommerkino in Köln ist. Ne? Alles klar, hau rein und bleib gesund. Tschüss.
Live aus meinem Arbeitszimmer in Köln-Kalk, in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland, in Europa, auf dem Planeten, den wir Erde nennen. Jetzt ist es Zeit für den Boing-Podcast. Folgendes, liebe Boingologen, liebe Boingonauten, liebe Boingoisten. Mein Name ist Manuel Wolf, hier ist der Boing-Podcast. Wir haben heute zu Gast Sascha Korf. Ein ganz toller Comedian und Impro-Tausend-Sasser, Gag-Autor und so weiter und so fort. Und dieses Gespräch habe ich schon kurz nach dem letztjährigen Eurovision Grand Prix aufgenommen und bisher noch nie veröffentlicht. Grund ist die Podcast-Pause, die ich gemacht habe, die vielen unwegbaren Hindernisse, die sich dann in den Weg gestellt haben, die Shows, die wieder gestartet sind, die psychischen Probleme, die wieder gestartet sind, die immer noch da sind, die was weiß ich. Sehr tolles Gespräch. Ich glaube, ich muss ein bisschen was abcutten, weil was wir da über den Grand Prix gelabert haben, interessiert jetzt wahrscheinlich niemand mehr. Aber es gab noch viel anderes zu bereden und das hat richtig Spaß gemacht. Ich wollte euch am Anfang mal einen Einblick geben und versuchen zu erklären, wie das mit meiner Wut ist, anhand eines Beispiels, was gerade eben widerfahren ist, was man von zwei Seiten betrachten kann. Entweder ist es lustig oder es ist tragisch, aber wenn man da selber drin steckt, ist es einfach nur nervig. Es geht mal wieder um Technik. Technik, Technik, Technik. Also, ich bin ja nach Köln-Kalk umgezogen und habe mir eigentlich gedacht, boah, ich möchte meine neue Nachbarschaft richtig gut kennenlernen. Ich möchte jede Straße, die hier im Umkreis meiner Wohnung ist, zumindest mal abmarschieren, um halt mir da in meinem Hirn eine Karte zu etablieren, so irgendwie. Naja, gut. Und ich habe gedacht, gut, aber woher soll ich wissen, in welcher Straße ich schon war und in welcher Straße ich nicht schon war? Ganz früher, als es natürlich noch keine iPhones und alles Mögliche gab, hätte man sich irgendwie eine Karte besorgt und da mit einem Edding oder sowas oder mit einem so einem Markerstift hingemalt, wo man gegangen ist. Aber das braucht man doch heutzutage nicht mehr. Ich habe mir gedacht, gibt es nicht irgendeine App, Wieso diese Lauf-Apps, die mir da in Google Maps reinzeichnet, wo ich schon gewesen bin und wo nicht. Und dann wurde mir gesagt, das macht Google Maps automatisch. Die Positionsdingsbums da anmachen. Seht ihr mal, wie sehr ich mich mit Technik auskenne. Naja, jedenfalls habe ich das gemacht, dass hier Google, ne, und mein Google-Account und Google überhaupt alles weiß, wo ich war und was weiß ich. Ja, scheiße, hat nicht funktioniert. Ne? Ich habe versucht, das aufzurufen und sowas. Ich habe mir einfach nicht angezeigt, diese Scheiße. Ich verstehe es nicht, warum jeder das hinkriegt. Selbst die Beschreibungen im Internet, die ich suche, wo genau steht, wie es gemacht wird, sind sehr präzise und ich mache es genau so und es führt einfach zu nichts. Ich bin jetzt alles Mögliche abgelaufen und habe gedacht, jetzt kriege ich das zu sehen, aber nein, nichts. Und in meinem Kopf ist das so, dass es bei allen funktioniert, weil es gibt natürlich auch Beschreibungen im Internet, wie das geht. Und alle wissen, wie es geht, nur der doofe Manuel, bei dem funktioniert es wieder nicht. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, beide sind sehr absurd. Die eine ist halt, ich bin halt dumm und ich bin halt ein Idiot und ich bin zu doof für alles. Und die andere ist halt, die Welt hat was gegen mich. Das ist absichtlich so, dass diese komplette Welt so gebaut ist, dass es bei allen funktioniert, nur bei mir nicht, weil die wollen mich irgendwie verarschen oder sowas. Und da das natürlich absurder ist als, hey, ich bin ein Idiot, denke ich natürlich, ich bin ein Idiot. Und dann komme ich in eine Verzweiflung, die mich sehr sauer macht, weil an so einer Situation kann ich natürlich nichts ändern, wenn ich einfach halt ein Dummdepp bin. Gut, an einer anderen Situation könnte ich auch nichts ändern, aber das macht mich einfach so sauer dann, dass dann alles vorbei ist. Und ich komme da so schwer wieder raus und das hält einen so zurück und dann ist man stundenlang einfach nur mit so einem Missmut beschäftigt, Stunden, in denen man nicht nur was Produktives machen könnte, sondern einfach nur Stunden, die man eigentlich auch mit schöner Zeit genießen könnte. So ist das jedenfalls bei mir und da bin ich hart dran arbeiten, dass sich das bessert. Ich glaube, ein bisschen hat es sich schon gebessert, aber es muss sich noch viel, viel mehr bessern. Und wenn ihr wisst, wie man so verdammte Maps, Zeichnungen irgendwie hinkriegt, damit ich weiß, wo ich war, dann schreibt mir an mail@boingpodcast.de. Das ist sowieso eine gute E-Mail-Adresse, mail@boingpodcast.de. Wenn ihr mal zu Gast sein wollt, wenn ihr eine Anregung für den Podcast habt, wenn ihr eine Frage habt, wenn ihr eine Antwort habt, wenn ihr mir Geld geben wollt, wenn ihr Geld haben wollt, alles. Wenn ihr einfach nur einen schönen guten Tag wünschen wollt, wenn ihr euch über irgendwas beschweren wollt, hey, es gibt keine bessere E-Mail-Adresse als mail@boingpodcast.de und boingpodcast.de ist natürlich auch die Webseite, wo ihr alle Folgen nachhören könnt. Im Archiv zu jeder Folge steht was und auf der Support-Seite könnt ihr den Boing-Podcast supporten mit einem Euro im Monat oder sowas. Das ist nicht zu viel für alles, was ihr dafür kriegt. Und ansonsten habt einfach Spaß beim kostenlos Hören. Das geht natürlich auch. Den Boing Podcast gibt es in jeder Podcast-App. Aber wem sage ich das? Ihr hört ihn ja gerade. So, jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Sascha Korf.
Hallo, mein Name ist Vicky Blau. Und was ich am Boing Podcast super finde, ist, dass er einfach eine Wahnsinnsqualität hat. Also was man nämlich nicht von Manuel weiß vielleicht, ist, dass er ein richtiger Soundfreak ist. Und Gäste, die schon mal in seinem Podcast waren, wissen, wie akribisch er da auf Sound und die Vorrichtung achtet. Und ich finde, das hört man auch. Natürlich auch die tollen Gäste, die eingeladen sind, machen den Podcast zu etwas Besonderem. Aber im Gegensatz zu vielen anderen Podcasts hört er sich auch gut an. Also freuen wir uns auf alle weiteren Folgen und herzlichen Glückwunsch.
Sascha Korf.
Ja, hallo.
Dir ist bewusst, dass ich dich alles fragen darf und du mir alles sagen darfst.
Ist absolut richtig und ich fühle mich auch sehr wohl. Und für die Leute, die den Podcast jetzt hier gerade auch hören, das ist eine sehr schöne Wohnung. Ich weiß gar nicht, wie Manuel Wolf sich diese 800 Quadratmeter leisten kann. Und er hat auch Personal, ist unangenehm. Ja, ich hätte gerne noch Häppchen. Nein, alles gut.
Das habe ich mir direkt gedacht, dass auf die Einstiegsfrage, dass wenn es eine Person gibt, die diese Einstiegsfrage direkt für einen zweiminütigen Monolog nehmen wird, dann ist das entweder Robin Williams oder Sascha Korf.
Absolut, ja. Absolut. Also, was für eine Ehre.
Dir ist auch bewusst, dass du mich alles fragen darfst und ich dich
absolut.
Sag einfach nur ja.
Ja, absolut. Ich freue mich sehr. Ich werde auch einige Fragen stellen. Sehr, sehr Markus Lanz-mäßig.
Oh, dir ist auch bewusst, dass alles, was jetzt aufgezeichnet wird, ausgestrahlt werden darf.
Ja, absolut. Und ich gebe mein Okay da. Manchmal rede ich aber auch Sachen einfach, dann rede ich einfach irgendwas und dann merke ich das erst einen Tag später. Kennst du das? Das ist so wie verbales Jetlag. Das, was ja. Ich gesagt habe, das weiß ich dann erst einen Tag später.
Ach du
und
Scheiße.
Dann ist es aber zu spät.
Dann bereue ich das. Ah, passiert dir das oft, dass du was sagst, was du im Nachhinein bereust?
Nein, eigentlich nicht. Manchmal auf der Bühne, wenn ich dann so mit dem Publikum interagiert habe, dass dann irgendwie ich so in guter Laune war, dass ich einen Gag gemacht habe, wo ich dann gedacht habe, wow, das war jetzt eine Spur zu hart oder zu viel. Weil ich bin ja eigentlich immer sehr sympathisch und nett auf der Bühne. Ja. Aber wenn es mich dann packt, dass ich da mal was sage, auf der Privat bin ich ein Arschloch.
Ich überlege gerade, ja gut, aber also ich meine, das ist aber doch auch so ein bisschen die Idee bei der Spontanität, also wenn man improvisiert, dass man eben sich klar ist, dass es danach auch wieder weggeworfen ist. Das heißt, dass es gar nicht alles super sein muss. Also dass dieser Gedanke, das hätte ich besser machen können.
So ist es. Man muss auch scheitern dürfen.
Ja.
Weil wenn du scheiterst bei Impro, dann merkt auch das Publikum, dass es wirklich improvisiert ist. Mhm. Wenn du wirklich wie an der Uhr gezogen irgendwie funktionierst und jede Show immer gleich bist und immer auf Top-Niveau bist, ist das auch langweilig. Das ist nicht menschlich. Das ist, das glaube ich dann auch nicht. Und deswegen, wenn mir was nicht einfällt irgendwann, dann sage ich, es fällt mir nicht ein. Und dann, mir fällt jetzt nichts ein, da habe ich kein Gag drauf, sorry, tut mir leid, machen wir weiter.
Das wäre aber auch mal schön, wenn die komplette Show daraus wäre.
Ja, absolut, sorry. So,
was ist denn Ihr Job? Ja, ich bin Müller. Ah. Müller, okay. Da fällt mir jetzt leider nichts ein. Und Sie? Lehrer.
Waren Sie in Urlaub? Spanien? Schade.
Ach so, doch.
So, und dann irgendwie so nach 12 Fragen, ihr seid selber schuld, wir gehen in eine kleine Pause. Wir sehen uns nach 45 Minuten wieder und denkt euch was Lustiges aus.
So, okay. Ich wollte Ihnen eigentlich eine interessante Show liefern, aber Sie, liebes Publikum, sind komplett uninteressant.
Sie sind uninteressant, ich schäme mich für Sie, ich möchte mit Ihnen nichts mehr zu tun haben.
Ob Sie Ihr Geld zurückkriegen? Nein.
Das wurde schon verpfändet. Also tut mir das ist schon weg.
So schlimm. So schlimm nach Corona.
Also eigentlich geht es mir nach Corona, also während Corona.
Durch Corona, aber du wolltest gerade sagen, eigentlich geht es mir durch Corona gut.
Nee, das nicht. Es ist so, dass ich tatsächlich das für mich genutzt habe, die Zeit, und geschrieben habe. Viel geschrieben habe, bin nach Hausieren gegangen, habe gesagt, Leute, ich habe Zeit, ich könnte auch schreiben. Und das hat mich ganz gut durch diese Zeit gebracht. Und ich weiß, dass ganz viele in dieser Zeit halt eben einfach auch echt gelitten haben, immer noch leiden. Und deswegen bin ich so wahnsinnig dankbar, dass ich das durfte, dass ich da wirklich diese Chance hatte zu schreiben.
Für was hast du geschrieben?
Es gibt ein Theater in der Pfalz, dafür schreibe ich kleine Clips und schreibe Theaterstücke um, dann fürs Fritz-Theater in Bremen. Aber
das ist jetzt nicht hier vom Boris, oder?
Vom Boris, mit dem Boris arbeite ich da zusammen.
Und der war ja auch hier.
Eine ganz tolle Zusammenarbeit, wirklich. Mhm. Das ist ein feiner Kerl und ich arbeite gerne mit denen. Jetzt auch schon länger. Und das ist halt toll. Und dann für Kristall natürlich halt eben diese Sachen, die er halt im Fernsehen macht, bin ich dann meistens dafür verantwortlich, wenn er so Stand-Ups macht aus seinem Leben, dass ich die dann nochmal korrigiere oder dass ich ihm dann nochmal...
Du korrigierst sein Leben.
Nein, ich korrigiere sein Leben, dass ich dann nochmal durch die Stand-Ups gehe und nochmal gucke, wie man sie dann halt einfach kristallmäßiger machen kann, dass es auch gut zu ihm passt.
Du korrigierst die Texte von Kristall,
dass man
sie kristallmäßiger machen kann?
Nein, es gibt so Ideen zu Stand-Ups und dann nehme ich die Ideen und mache dann Stand-Up draus, dass es zu Kristall passt. Und dann nimmt Kristall sich den Text und macht den sich mundgerecht und schreibt dann ihn nochmal um für sich.
Verstehe. Und von wem kommen die Ideen?
Von so einem Autorenpool. Wir sind ja mehrere Autoren und dann hauen wir die Ideen zusammen.
Okay, verstehe. Ja, das hast du aber nicht erst seit Corona gemacht, sondern du hast ja schon davor
mega viel. Also für Chris jetzt, glaube ich, 7 oder 8 Jahre tatsächlich schon.
Ja.
Davor ja für Ilka Bessin auch viel gearbeitet und habe irgendwann so den Autoren in mir entdeckt, so dieses Gehen, Sachen zu schreiben. Ich glaube, es war im Quatsch Comedy Club und dann bin ich aufgetreten mit Ilka Bessin, die war auch da als Cindy aus Marzahn und irgendwann sagte sie, hör mal, ich weiß auch nicht, ich bräuchte was Schwules in meinem Programm, hättest du mal Lust, für mich zu schreiben? So, und habe ich gedacht, okay, warum denn nicht? Habe ich zwar noch nie so gemacht. Und dann hat sie mich eingeladen mit dem anderen Autoren an die Ostsee. Und dann waren wir an der Ostsee in so einem tollen Hotel. Und dann fing das da an, dass ich dann irgendwie anfing zu schreiben, Stand-Ups, Geschichten, Ideen. Und das war wirklich toll.
Ich brauche was Schwules in meinem
Programm. Ja, das fand ich super süß. Also ich brauche was Schwules, was Schrilles. Sie wollte einfach was Schrilles. Sie sagt aber, ich brauche was Schwules im Programm, hat sie gesagt. Das fand ich eigentlich irgendwie ganz lustig. Und dann habe ich auch, glaube ich, 7 oder 8 Jahre mit Ilka gearbeitet. Und dann hat sie ja die Figur aufgegeben.
Weil du 7 bis 8 Jahre
Ich habe sie in Grund und Boden geschrieben. Nein, sie hatte einfach, glaube ich, nach 8 Jahren, wie sie ja selber gesagt hatte, so auch, sie war auch ausgebrannt und vielleicht war die Figur auserzählt. Also sie war da ja nicht sehr glücklich, hat sie auch selber gesagt. Und jetzt ist sie als Ilka Bessin wieder da und macht als Ilka weiter. Und das ist ja auch schön.
Ich finde das auch eine ganz interessante Entwicklung, weil gerade im Gespräch, das ich jetzt kürzlich geführt habe, mit Sandra Petrat, hat sie auch erzählt, wie sie mit Stand-Up angefangen hat, ja, allerdings, und sich herumexperimentiert hat und irgendwann auch mal eine Rolle halt, ein Kostüm und eine, ja, Rolle geholt, ja, hat, ja, und gemerkt hat, okay, das ist zwar, das ist dann halt nicht, also ihr Interesse war dann halt, sie selbst zu sein auf, absolut, der Bühne, weil, absolut, und das, da haben wir so ein bisschen drüber geredet, wie das kommt mit der, ja, Rollenkomödie, ja, dass halt es auch in einer Art eine Schutzfunktion, ja, ist. Ne? Da wird, natürlich, da wird man nicht, da ist man nicht persönlich angegriffen, wenn dann
ich keiner lacht. Ich war ja 7 Jahre lang oder 8 Jahre lang Annette Küppersbusch in Köln. Ich hatte ja auch so eine Bühnenfigur.
Annette Küppersbusch?
Die mit diesen roten Haaren, diesen hohen roten Haaren.
Was, bei was?
Kulturschock.
Ach.
CSD.
Echt?
Ja, das war ich.
Ach.
Ja.
Ah, okay. Mhm.
Ich hatte den ersten lesbisch-schwulen Grand Prix de Colonia hier moderiert, im Satori. Mhm. Und in der Sendung, es war WDR live, samstagsabends, 22 Uhr, hat Ulrike Volkert sich geoutet. Soweit meine Erinnerung noch so reicht.
Wow.
Ja, es war okay. Cool. Und die Siegerin wurde disqualifiziert, weil die das Lied schon mal woanders veröffentlicht hatte und gar keine Lesbe war. Es war wirklich
ein Skandal. Nein, echt jetzt? Ja, ja, so ernsthaft?
Ja, absolut, ja.
Alter. Das ist ja gar keine. Oh nein.
Nee, also sie musste nicht lesbisch sein, sondern es war halt so schräg, dass sie disqualifiziert wurde, weil sie dieses Lied hatte lesbischen Inhalt, das, was sie dann gesungen hatte. Und sie hatte das Lied aber in ihrem Programm, in ihrem Chanson-Kabarett-Programm in Essen, hatte sie das schon mal, glaube ich, aufgeführt.
Oh Mann.
Und das kam dann raus. Und dann sagte jemand, nun, die ist ja nicht mal lesbisch, was ich überhaupt nicht schlimm fand, weil die dann zweite war, die aufgerückt war, auch heterosexuell war und das Lied ihrer besten lesbischen Freundin gesungen hat. Und das finde ich super. Nee, das finde ich aber super. Also, weil schwul-lesbischer Grand Prix muss ja nicht heißen, dass dann nur Schwule oder Lesben auf der Bühne stehen oder hinter den Kulissen sind, sondern es ist ja eine Familie, soll ja auch, damals gab es den Begriff divers noch gar nicht, 1998 war das, Alter. So, und es war halt so, dass man dann aber sagen konnte, dass der normale SC und der unser kleiner, piefiger SC, dass es Parallelen gibt mit Skandalen, mit Liedern, die schon vorveröffentlicht worden sind, mit Juroren, die irgendwelche Sachen machen und dass das kein ESC-spezifisches Ding ist, sondern es einfach überall passiert und das war eine tolle Zeit und das habe ich als Annette Küppersbusch gemacht.
Ah ja. Hast du denn letztes Jahr den Film gesehen vom...
Ja, klar. Du meinst den von Will Ferrell.
Von Will
Ferrell. Ja, den habe ich gesehen, ja.
Das,
ja,
ist auch krass.
Ich finde den krass. Ich finde zu 50% großartig und zu 50% ganz schlimm.
Ja, ganz also, schlimm, weil...
Weil Will Ferrell. Also ich bin kein großer Fan von Will Ferrell. Ich freue mich, dass er diesen Film gemacht hat, ja, und finde das auch toll. Aber ich bin kein Fan seines Humors, wenn er selber spielt. Also ich mochte aber einige skurrile Momente in dem Film. Ich mochte sie total gerne, Rachel McAdams, glaube ich, oder so. Mhm. Ganz toll gespielt. Ich mochte auch diese Parodien ganz gerne. Man hat parodiert, aber nicht verarscht.
Ja, und so. Das fand ich auch super, dass sich niemand angegriffen gefühlt hat. Selbst, ja, Island nicht.
Selbst Island nicht. Nee. Und das fand ich ganz, ganz schön.
Play ja, ja, Ding Dong.
Ja, ja, Ding Dong. Play ja, ja, Ding Dong. Und Pierce Brosnan fand ich so ein bisschen, also ja, als komm, Vater von, ja, Will Ferrell,
das,
aber geschenkt. Weißt du, das ist so, ja, geschenkt. Und dann gibt es so schöne Momente. Und dann gibt es auch so, was ich schön fand, so Kleinigkeiten. Diese isländische Broadcasting Union, ne, immer diese Fernsehgesellschaft. Immer wenn man die gesehen hat, die hatten immer einen Wein in der Hand. Auch tagsüber. Das fand ich halt, sind so kleine Momente, die ich dann so herrlich finde.
Ja, ich glaube, ich glaube, Will Ferrell achtet halt auch sehr viel auf, also packt immer sehr viel zu, ja, entdecken, ja, rein in seine, total, Filme. Ich mag den sehr.
Okay.
Ich fand auch diese, er hat ja irgendwann mal so einen Comedy Award gewonnen,
okay,
wo er die Rede gehalten hat und die Büste fallen lassen, ja, hat. Und das ist auch so, die Idee ist nicht die neueste Idee. Ja. Das hat ja Monty Python schon gemacht mit der Urne von ihrem, ja, verstorbenen Ensemble-Mitglied. Ja. Aber ich finde, er hat das halt so, er spielt die Sachen so schön aus dann und er gibt halt viel Raum für dass man einen Film auch gerne halt 2-3 Mal sehen kann und immer noch Sachen entdeckt.
Absolut, so. Aber ich finde, dass so diese brachialen Sachen, die er gemacht hat, halt eben bei der ersten Probe dann zu sagen, er schiebt sich so ein Teil in den Schritt, damit er ein riesiges Geschlechtsteil, ja, hat, das denke ich, oh, da sind wir doch jetzt auch raus irgendwie.
Ja, aber
und es stimmten so ein paar technische Sachen nicht. Das, so, wenn man ein Scoreboard hat beim Halbfinale und die Punkte stimmen nicht, dann finde ich,
okay,
das doof.
Okay.
Aber ansonsten fand ich das,
okay, mega. Okay, aber mit dem Pipi, Kaka und Sex, ja, ja, das ist, muss man natürlich sehen, ist USA.
Die das sind ist halt wirklich ein bisschen, USA, absolut, ja, das stimmt. Das
für
stimmt.
Die ist das schon...
Das stimmt, für die ist es halt wahrscheinlich salonfähig oder die lachen darüber. Ansonsten mochte ich den Film sehr und am Ende hatte ich auch ein paar Tränen in den Augen, als sie dann dieses Lied gesungen hat, was gar nicht vorgesehen war. Da hatte ich schon ein paar Tränchen im, ja, Augen. Das fand, ne, ich schon ganz mitreißend. Und dann kriegt aber dann noch
jedem
den
Film. Bitte? Ich heule bei jedem
Film. Ich weiß, oh, Herr der Ringe 3, Alter.
Okay, ich hab den habe ich zum Glück ich noch nicht gesehen. Schluchzt.
Der hat auch drei Enden, drei tragische Enden. Du sitzt, okay, es ist vorbei. Überblendung und dann wieder ein Ende. Und dann Überblendung, dann stehen sie dann da hinten und wieder am Heulen.
Also wie bei How I Met Your
How I Met Your Mother, das habe ich nicht
geguckt. How I Met Your Mother hat ein Finale und ja. Da habe ich geheult. Und es haben sich aber alle aufgeregt über das Finale, weil hat halt den Fans irgendwie ja. nicht gefallen.
Okay.
Und dann wurde ein alternatives Finale auch noch
okay.
Released. Und da habe ich auch geheult. Und ich mir so, naja, also, Mensch, gemein. Ja.
Ich bin auch mega nah am Wasser.
Und mit dem Es hört nicht auf, also das ist natürlich jetzt ein ganz anderer
Nein, das ist so ein Ende, Film. Wo du dann total
aber ja.
es, oh. Den hast du noch nicht gesehen, Teil 3, ne, Herr der Ringe?
Ich habe Herr der Ringe noch gar nicht gesehen.
Oh Gott, also, weil das nicht dein Ding ist?
Nö, Fantasy ist nicht wirklich
mein Ding. Das ist so schön,
Ja?
Und Sam dann sagt, ich weiß, ich kann den Ring nicht für dich tragen, aber ich kann dich tragen und schultert den auf diesem Berg und ich, oh nein, oh Gott.
Ja.
Frodo, wo gehst du hin? Ne?
Was war denn der erste Film, bei dem du geheult hast?
Oh, das weiß ich gar nicht. Da kann ich mich wirklich nicht dran erinnern.
Soll ich dir sagen?
Weißt du
was das? Nein, nicht.
Ich dachte schon, weißt du denn, was
ja, ich weiß alles. Hey.
Entschuldige bitte, ich weiß alles über dich.
Ich weiß alles über dich. Nein, bei mir war es Kapp und Kappa.
Och, mit den Hunden, ne? Oh, okay.
Mit dem Hund und dem Fuchs.
Mit dem Hund und dem
Fuchs. Mit dem Jagdhund und dem Fuchs.
Stimmt.
Und zwar war ich mit meinem Vater im Kino in England. Ich war irgendwas zwischen 5 und 8.
Okay. Sprachst du denn so gut Englisch?
Ich habe.
Oder heißt eigentlich Wolf? Manuel Wolf.
So viel. Nö. Ich habe. Ja. Also ich habe in London gewohnt zwischen 5 und 8.
Ach so, das wusste ich nicht.
Ja, nee. Aber und habe da Englisch gelernt. Und für den Film hat es wohl ausgereicht. Ja, so habe ich da noch nie drüber nachgedacht.
Okay.
Aber auf jeden Fall kommt da die Stelle in dem Film, wo man denkt, der Fuchs sei tot.
Okay.
Man denkt,
ja.
der Fuchs sei tot.
Okay.
Und ich habe so laut das Kino zusammengeschrien, dass mein Vater leider mit mir rausgehen musste. Es ging einfach nicht. Es konnte niemand mehr in dem Kino diesen Film weiterschauen.
Okay.
Mein Vater ist rausgegangen, um mich halt zu trösten und zu beruhigen. Ich habe nie das Ende von dem Film gesehen. Was meinst du, wie viele Jahrzehnte ich gedacht habe, dass dieser Fuchs tatsächlich tot ist?
Oh mein Gott, und ich dir sagen, er ist es nicht. Er ist es. Er lebt. Er lebt.
Ja. So. Und dann, als wir mit der Schule, genau, 11. oder 12. Klasse oder sowas, gab es Schulvorführung von Schindlers Liste.
Oh, den fand ich ja, da habe ich jetzt nicht geheult in dem Sinne, sondern es war Beklemmung.
Ultra.
Pure, eiskalte Beklemmung. Man hat sich so unwohl gefühlt, man fand die Bilder, das ist ja so, es zieht einen so in den Bann und saugt einem so auf. Und beschämt einen zugleich.
Ja, aber wenn du natürlich in der 11. Klasse mit deinen Kumpels da rumsitzt im Kino, da darfst du nicht weinen.
Nein, natürlich.
Da darfst nicht. Du, egal was es ist.
Ja,
natürlich darf man bei Schindlers Liste weinen. Aber wenn du in der 11. Klasse mit alle schauen dich an und sowas, du darfst nicht weinen.
Absolut.
Und dann ist dieser Film zu Ende
und
es ist schon, du möchtest losweinen.
Ja.
Dann wird's aber plötzlich noch farbig, wie bei Titanic, ne?
Stimmt,
wie bei Titanic.
Also,
dann wird es nochmal farbig und die Überlebenden, die setzen die Steine, jeder einzeln auf das Grab von Schindler.
Also ganz bewegend.
Und dann denkst du, Alter, das geht nicht, das ist gemein. Das, also ich meine, das ist gemein. Was ist gemein in dem Zusammenhang?
Ja, so absolut.
Aber es ist, Tränendrüse
pur. Aber bitter nötig, dass der Mensch einfach damit konfrontiert wird. Einfach auch so.
Und aber du denkst so, oh, ich muss hier jetzt raus. Sie dürfen mich nicht weinen sehen. Ich bin aus dem Kino raus.
Ralph Fiennes, ne?
Weiß ich jetzt nicht mehr. Aber ich bin aus dem Kino raus nach Hause gerannt.
Ja, ich bin
eigentlich hätte ich die Stunden danach Unterricht gehabt.
Okay.
Ich bin aber nach Hause gerannt, habe ins Bett gelegen, hab mindestens eine halbe Stunde geheult oder sowas. Ich habe mir das rausgenommen, weil ich war Schülersprecher. Ich durfte mir meine eigenen Entschuldigungen schreiben und habe dann halt SV, also Schülervertretungsarbeit.
Ich war mit einem Typen drin und wir wollten danach was trinken gehen und wir standen vorm Kino und uns angeguckt. Haben gesagt, schönen Abend und sind nach Hause, jeder für sich. Es ging nicht, also da wollte ich auch für mich sein, drüber nachdenken, was mich echt sehr, sehr berührt hat, also wirklich tiefst berührt hat. Und also geheult habe ich nicht, es war einfach die ganze Zeit so eine Beklemmung. Geheult habe ich bei Titanic tatsächlich. Weil ich immer dachte, wie lange geht's denn
noch? Ja, das ist auch so. Das genau, ja Titanic, genau das gleiche. Schöne Geschichte, aber muss das nochmal außenrum muss das sein? Doch, muss das ja, mit der Frau nochmal außenrum sein?
Die ganze Zeit. Und es hörte gar nicht mehr auf. Und dann mit der Tür. Und ich dachte, mein Gott, ey, bitte. Ja. Aber ansonsten bin ich sehr nah am Wasser gebaut. Vermisst mit Julia Leischik, ne, wenn die schon reinkommt. Und das Foto auch. Oh,
so, was ist das? Was ist das? Was
die vermisste Suche.
Verzeih mir. Ach so, vermissten Suche. Okay, Fernsehen.
Guatemala läuft und irgendwann vor so einer Hütte steht und sagt, das ist deine Tochter und die Frau weint.
Oh Gott.
Und sie weint und dann kommt die nach Deutschland, wird hinter so ein Gebüsch gestellt und dann wird geheult. Oh. Und ich mache auf der Bühne eine Nummer dazu und mache mich drüber lustig ein bisschen. Aber wenn ich sehe, ich weine fast immer.
Ja. Ja, alles, wo menschliche, alles so wo Gefühle, irgendeine menschliche so Emotion, Gefühle, genau, absolut. Alles, was so Echtheit ist und ja. Sowas, wenn, ja. Wie bist du zur Comedy gekommen überhaupt?
Ich bin ja auf die Schauspielschule gegangen.
Bist du auf die Schauspielschule?
Ja, Theater.
Kommst du direkt aus Köln?
Nee, aus Paderborn.
Also aus Paderborn.
Aufgewachsen okay. In Spanien.
Dafür redest du recht schnell, ja.
Ja, deswegen, aufgewachsen in Spanien.
Ach so, ja, meine Mama ist Spanierin. Stimmt. Ja, ja, genau. Klar, du bist halt Spanier, das stimmt, ja.
Dann auf die Schauspielschule und egal, was ich gemacht habe, auch wenn ich so dramatische Sachen gespielt habe, irgendwie haben die immer gelacht und so und das fand ich echt mega frustrierend. Ich war 22, war echt ein junger Recke und wollte unbedingt Schauspieler werden und dann habe ich irgendwann gedacht, dann irgendwann wirst du damit Geld verdienen, wenn sie schon also, über dich lachen.
Das heißt, deine Rolle stand schon fest, aber du hast dich dagegen gewehrt und hast dich dann gewehrt. Ergeben.
Und habe ich dann irgendwann ergeben und habe dann so ein paar Kabarettprogramme gemacht mit Kollegen und habe dann Annette Küppersbusch ins Leben gerufen und als die Figur auserzählt war nach 3 Jahren, traf ich dann Anka Zink und dann haben wir Frizzles gegründet und so kam auch mein Weg in die Improvisation.
Ah also ja, Frizzles ist eine Improvisationstheatergruppe, genau. Die es ja auch schon sehr, sehr lange gibt, ja, aus Köln. Das ja. waren immer vier?
Es waren immer vier, es waren damals Arndt, Frauke, Maja Böß und ich. Also da bin ich in die Gruppe gekommen. Anfänglich, ja. Ich bin hier vor, um dich, gab es ja keine Irritation.
Was? Ja, jetzt ist die ganze Aufnahme okay. Ist jetzt kaputt. Jetzt müssen wir nochmal von vorne
verdammte
anfangen.
Verdammte Hacke.
Nein, es ist alles okay.
Fing an mit Kara Pienka, glaube ich, Mona Sharma, Klaus Troche, Steve Nogels und ich. Und wir wollten ganz ursprünglich, war die Idee, eine schwul-lesbische Impro-Gruppe zu gründen. Das war die Uridee. Und dann hat sich das aber dann doch verändert, weil das einfach ein bisschen piefig zu sagen, wir machen schwul-lesbische Impro, So, und dann bin ich raus aus der Impro-Gruppe, weil ich mich mit einem einfach nicht verstanden habe und weil es einfach nicht mehr gestimmt hatte auf der Bühne.
Aha.
Und bin dann aber Jahre später wieder dazu gestoßen.
Ah.
Mhm. Und dann also, habe ich auch noch lange mit denen gespielt.
Ich glaube, ich habe dich kennengelernt dort.
Ich meine, du hast irgendwann mal irgendwas begleitet.
Ja, und zwar, also ich habe ja in Hamburg bei einer Impro-Theatergruppe mit Klavier angefangen und bin dann, als ich nach Köln gezogen bin für einen Job, habe ich ja so ein bisschen geguckt, so was kann ich an Wochenenden machen und habe alle möglichen Leute angeschrieben und sage, hey, ich bin hier der großartige Impro-Theater-Musiker aus Köln, habt ihr irgendwo was? Und da habe ich bei Klamotta irgendwie ein paar Sachen
gemacht. Genau, ich glaube, wir kennen es auch über Klamotta.
Und relativ schnell wer auch immer das war, wer da die Frizzles zurzeit organisiert hat.
Ja, das war der Matthias Bülow, glaube ich, für die Anka. Also Anka war ja quasi die Produzentin.
Ja, ja.
Und Matthias hat das damals Technik gemacht und irgendwann das Booking.
Ja, stimmt, das kann wahrscheinlich sein. Ja. Und hat gesagt, und irgendwie war da plötzlich Not am Mann für eine kleine Viertagestour.
Ja.
Oder was? 3 Tages? Weiß ich nicht.
Okay.
Und wir sind da nach Berlin und nach
Spandau. Warst du dabei?
Ja.
In der Pension Erika bei Frau Bonifazi. Wir hatten so eine ganz schöne
Pension. Ja, aber du warst nicht dabei.
Das war nicht
nur,
dabei?
Das war nur Mirja Böß und ich plötzlich.
Nur ihr beiden?
Ja, also du warst bei den Auftritten dabei, aber irgendwie hatte... Nein, also die Frizzles waren schon 4 Leute, aber irgendwie war es dann so, dass dass nur noch Mirja und ich da übernachtet haben, weil ihr alle irgendwie bei Freunden oder irgendwas wart.
Das kann natürlich sein.
Berlin und sowas, ja.
Ach, guck an.
Ja, ja, und genau, Mirja hat da irgendwie so eine goldene Jacke... eine goldene Jacke gestickt.
Okay.
Ja, ja.
Mit ihrem Sticken.
Ja, das war das erste Mal, dass ich irgendjemand so ein bisschen Bekannteres getroffen hatte. Ja.
Ach, cool. Es war eine coole Zeit mit Frizzles, muss man einfach sagen. Es hat mega Spaß gemacht. Wir waren die Revoluzzer, wir waren die wilde Impro-Gruppe, wo viele Impro-Gruppen gesagt haben, ihr geht doch nur auf den Gag und wir, ja. Ihr erzählt gar keine Geschichten, wir wollen einfach lustig sein. So, und beides hat seine Berechtigung. Und so.
Ja, Also das ist auch wieder, genau, Improvisationstheater ist auch wieder so eine geschlossene Blase, genau, so wie auch Stand-Up-Comedians und Eurovision-Fans so eine geschlossene Blase sind. Und da gibt es natürlich immer gewisse Reibungspunkte, weil es ist wie eine Religion, also für manche ist es wie eine Religion und dann muss es so sein und anders so geht gar nicht. Und irgendwie, und ich habe mich auch irgendwann von diesem ganzen Impro-Dings
von diesem Lexikon oder von dieser Religion gelöst, habe ich mich.
Weil ich gemerkt habe, dass sich da auch irgendwie nichts verändert.
Überhaupt nicht. Und es blockiert mich völlig. Ich kann total verstehen, wenn Leute in ihren Strukturen spielen, aber so ein bisschen loslassen kann man. Ich bin ja dann auch ein bisschen struktureller geworden, strukturierter.
Naja, weißt du, wenn ich dann ich war dann ja auf dem Schiff und alles mögliche, und wenn ich dann so eine Impro-Gruppe gesehen habe nach 10 Jahren, wo ich sie mal nicht mehr gesehen habe und denke so, ich habe genau das Gleiche und ihr seid genau auf demselben Level wie vor 10 Jahren. Wie kann das für euch selbst noch interessant sein?
Ach, ich glaube, das ist, als wenn du einfach 30 Jahre im selben Job arbeitest, dann denkst du irgendwann vielleicht auch nicht mehr drüber nach. Es gibt auch viele Truppen, die ich ja sehr mag, die sich einfach ständig verändern. Es gibt Leute, die verändern sich nicht. Das ist genauso wie bei Musik. Aber wir waren halt einfach, wir waren so ein bisschen wir hatten Bock auf Spaß, wir wollten Gags machen und kein Gag hat es auch irgendwie geschafft und kein Karlauer sich an uns vorbeizuschleichen. Wenn der in der Nähe war, haben wir den wie der Südpolenmagnet, zapp, haben wir den auch gesagt.
Naja, aber ich habe halt immer also Musik gemacht für Improvisationstheatergruppen, bis ich dann irgendwann, während ich halt woanders gearbeitet habe, also auf dem Schiff gearbeitet habe, auch gedacht habe, ja, warte mal. Also die brauchen mich, um halt Musik zu improvisieren. Ja. Aber brauche ich die?
Ja,
so ist es. Ich kann das doch eigentlich auch alleine. Ja, und dann mein Mund ist ja frei, wenn da muss ich nichts teilen, dann kann ich das alleine, da kann ich die Kohle behalten, so irgendwie. Ja, und habe dann gedacht, dann mache ich das alleine. So, jetzt war ich vor ein paar Jahren in München im Schlachthof? Ist das der Schlachthof?
Ja,
ich weiß es nicht. Wo so, die so mehrere Bühnen haben oder so irgendwas.
Sind
so
2 Bühnen Ochse.
Drei sogar.
Ich. Krass, ich war da noch nie. Ich
also verschiedene Säle, die man auch buchen kann. Also, und ich war im kleinen Raum, irgendwie mein Soloprogramm. Und die haben da auch so eine Künstlerwohnung. Und ich sitze da in der Künstlerwohnung und auf einmal kommen zwei Leute, die ich 20 Jahre lang nicht mehr gesehen habe, rein. Jacob Bannigan und Tim. Oh Gott. Er wird es nicht hören. Haben sich überhaupt, also auch selbst visuell nicht verändert. Und ich denke so, hä? Und sie so, ah, Manuel?
Und
ich so,
wow, und die haben in einem anderen Theater gespielt?
Ja, die haben im anderen Raum Theatersport gemacht.
Ach, krass.
Und wer das jetzt nicht kennt, der hat gedacht, die haben da, hä, was gemacht? Naja, und den habe ich halt, den einen habe ich mal für Lufthansa mit so einer Wiener Gruppe nach München gebracht.
Okay.
Und den anderen, der wohnt jetzt halt auch in Österreich, und den anderen habe ich in Atlanta, USA, beim World Domination Tournament getroffen.
Das solltest du vielleicht erklären, bevor du in eine falsche Schublade gesteckt wirst, was ein World Domination nicht, dass es irgendwas mit SM zu tun hat. Nicht, dass sie das
denken. Es ist ein internationaler Theatersportwettbewerb, den sie lustigerweise World Domination genannt haben. Wer kriegt die Weltherrschaft? Oh, die Deutschen sind da. Ha, 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 ha. World Domination Tournament war übrigens im September 2001.
Oi.
Ja. Eine Woche später war ich in Chicago.
Oh, da war ich auch schon.
Und der Typ, wo ich übernachtet habe, klopft an meine Tür und sagt, da ist gerade ein Flugzeug in...
Alter, warst du dann da?
Ich war dann eine Woche später war ich in New York.
Krass.
Mhm. Also... Ja, ich glaube auch, dass das letzte Mal war, dass dieses Turnier World Domination Tournament hieß.
Absolut, zu Recht.
Ja.
Alter.
Naja, jedenfalls sind die dann aufgetaucht. Ich denke so, oh krass, okay. Und dann haben wir vereinbart, dass wir halt danach halt noch was trinken gehen und so irgendwas. So, und dann war ich halt mit meinem Auftritt früher fertig als die mit ihrem Theatersport, weil die überziehen natürlich immer.
Immer, Theatersport überzieht immer. Nochmal 3-mal Zugaben.
Schau noch in den Raum rein, wie die Leute alle lachen und ich auf der Bühne halt sehe.
Und dann haben sie
nicht
gesehen.
Ich weiß nicht, ich finde das nicht mehr lustig.
Ach so,
ich habe mir das angeschaut, ich habe gedacht, okay, sie sind gut in dem, was sie machen und das Publikum ist richtig begeistert, aber es ist nicht mehr meine Welt. Genau. Ja. So wie ich mal riesen Blues-Fan war oder sowas, aber heute nicht mehr in ein Blues-Konzert gehen würde, weil es nach dem dritten Lied mich langweilt.
So, das ist Enya. Ich habe Enya verehrt. Und wirklich.
Ja.
Ne, jetzt höre ich das auch nicht mehr.
Und das war ja noch okay. Danach bin ich aber in Backstage gegangen und wir haben uns getroffen, sind um die Ecke was trinken gegangen und sowas. Und alle waren auch super nett und sowas. Es waren aber exakt die gleichen Gespräche wieder am Tisch. Es war wieder Langform versus Kurzform. Ja. Und ich möchte ja auch mehr, wenn ich auf der Bühne stehe und sowas. Und ich denke so, alter Schwede, irgendwann habe ich gesagt, ich gehe jetzt. Ja. Ich hätte fast gesagt, sorry, aber diese Gespräche haben mich schon vor 20, alles, was dazu gesagt wurde, wurde bereits vor 20 Jahren gesagt.
Absolut.
Deswegen kann ich hier jetzt nichts mehr zu beitragen. Ja. Ich gehe jetzt. Ja. Aber also ich habe zum Glück nur gesagt, ich bin müde.
Wir leben schon sehr in ihrer Welt. Ich war mal bei einem Theatersport gegen eine Truppe aus München, habe ich gespielt. Und da habe ich zu deiner Frau gesagt, wenn ihr jetzt gleich improvisiert, wie sieht's denn aus? Wenn ich eine Idee habe, darf ich dazukommen? Sagt sie, wenn es eine Relevanz hat, ja. Und ich, oh Gott. Hast du schon mal einen Herald gemacht? Und ich, nein. Ich wusste überhaupt nicht, wovon die spricht. Mhm. Ja, und so ist das ist eine andere Welt. Und ich will sie nicht verurteilen oder beurteilen oder bewerten. Es ist halt einfach anders.
Aber du tust es.
Nee, gar nicht. Es ist halt einfach not
Herald, a cup of tea. Ja, es ist wie eine Religion. Ja. Wie gesagt, Stand-Up-Comedy ist auch wie eine Religion. Andere Frage noch. Dein erster Auftritt.
Ja.
Dein erster Solo-Auftritt, also wo du Comedy gemacht hast.
Als Mann oder als Annette?
Als du, als Sascha Korf.
Das war bei Nightwash.
Ja?
Genau, bei
Nightwash, 10 Minuten. Noch hier am Brüsseler Platz?
Ja, genau, am Brüsseler Platz.
Da bin ich
quasi hin. Das war nach der Frizzle-Zeit. Ich habe mir ein Stand-Up geschrieben, war dann da. Und Thomas Hermanns war an dem Abend da. Und ich, warum, wieso gerade heute? So, und dann habe ich meinen Auftritt gemacht. Und da kommt er auf mich zu und sagt, du, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte ist, du hattest nicht eine Pointe. Die gute ist, du bist sehr sympathisch. Die Leute mögen dich. Und du kommst aus der Impro-Szene. Warum machst du kein Impro auf der Bühne? Und ich, krass. Und dann hat er mich eingeladen in den Quatsch Comedy Club nach Berlin, in dieses Gay Special. Da gab es immer so ein Gay Special tatsächlich. Und da war ich dann 10 Minuten. Und inzwischen bin ich einer der Festmoderatoren des Live Clubs.
Hast du tatsächlich dann ohne.
Ich habe einen Text gemacht einfach. Ohne Impro.
Und es war auch ohne Pointe?
Ohne Pointe. Ich habe einfach nur erzählt, was ich dachte, was lustig ist.
Und es war einfach nicht lustig?
Die Leute haben gegiggelt, weil sie mich hysterisch fanden, weil ich natürlich auch mal laut und hysterisch bin.
Klar.
Sie fanden mich irgendwie witzig, aber nicht inhaltlich, sondern äußerlich.
Und
war aber nicht schlimm, weil dadurch ist ja genau das entstanden, was ich heute mache. Das war genau dieser Prozess und dieser Weg. Und das
fand hat er gesagt, möchtest du Feedback oder hat er es einfach so gesagt?
Nein, der hat gesagt, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Und der hat aber auch gemerkt, dass ich Feedback wollte, weil man strahlt das ja auch aus.
Ja, klar.
Und,
oh mein Gott, Thomas Hermanns spricht mit mir. Ja.
Und der hat immer dann halt einfach, wenn ich dann irgendwie aufgetreten bin, immer gefeedbackt und hat mir da echt viel beigebracht und auch viel gegeben und hat mich da echt gefördert, muss ich einfach, genau wie Knacki, der mich immer wieder bei Nightwash immer wieder eingesetzt hat, mich auch gefördert hat. Das sind so die zwei, die mir am meisten gegeben haben mit Anka Zink zusammen.
Und so sind dann deine Programme entstanden. Wo du halt überwiegend improvisierst.
Genau so ist es. Das sind so 60% Interaktion. Früher hatte ich so 4 Impro-Spiele, jetzt mache ich noch maximum ein Impro-Spiel, 50% Interaktion, aber auch Texte, weil durch das Schreiben für andere ich auch echt viel besser für mich schreiben kann inzwischen tatsächlich und da auch mir sehr selbst sehr schöne Texte schreiben.
Für andere angefangen zu schreiben hast du mit Ilka dann?
Genau, vor 15 Jahren.
Ah ja,
mega.
Hast du im Endeffekt, war das immer?
Nein, gar nicht. Also mein Kopf ist ja voller Dinge.
Ja.
Und die müssen raus. Und dann ist es gut, wenn ich für andere schreibe. Und es hat auch Spaß gemacht, für Ilka zu schreiben, weil ich halt eben keine dicke Frau im Jogginganzug bin. Ne? Bin ein dicker Mann in einem Poloshirt. Und das hat Spaß gemacht, mir Geschichten auch so denkst, es macht mir Spaß für Kristall, mir mit ihm zusammen. Wir machen das ja zusammen. Ist ja nicht so, dass ich das schreibe und er spielt es wie ein Schauspieler runter, sondern wir machen das gemeinsam. Das wird immer hin und her geschickt, hin und her. Dann lesen wir das gemeinsam und dann ist das Ding fertig. So. Und das macht mir Spaß, auch für Boris die Sachen zu machen. Finde ich super. Bei anderen Leuten redigiere ich die Texte oder gagge Texte auf, die es schon gibt. Also, und das ist super. Das kann ich von zu Hause machen.
Wie hast du das? Also, wenn du jetzt sagst, dass du am Anfang halt versucht hast, Stand-Up zu machen, aber überhaupt keine Gags hattest, wie bist du dann dazu gekommen, Gags zu finden? Also,
dass ich mich getraut habe, dann halt einfach ins Risiko zu gehen und zu sagen, das ist lustig, das erzähle ich jetzt, das schreibe ich. Mhm. Und bei meinem ersten habe ich gedacht, okay, bloß nicht zu viel, wenn sie nicht lachen, versuch mal so ein bisschen, was findest du selber witzig und was war alles halbgar. Ich habe mir auch nicht wirklich Zeit genommen und ich war einfach stinkend faul. Und das ist auch wirklich das Einzige, was ich bis heute durchgezogen hat. Ich bin
das
auch
faul
wirklich,
sein?
Ich bin wirklich faul. Wirklich, ich bin eine stinkend faule Eule. Wirklich.
Aber
ich arbeite für alle, also gerne, ich schreibe gerne, aber erst dann, wenn ich muss. Also nicht auftrittste, ich hatte 190 Shows im Jahr teilweise, da bin ich gerne hingefahren, aber zu Hause sitzen und schreiben
ist schwierig
und wenn ich dann aber einen Druck habe und das heißt, morgen müssen 7 Texte raus, dann arbeite ich die Nacht durch und dann kriege ich auch alle 7 Texte
geschrieben. Also es ist nur Zeitdruck, der dich motiviert?
Ja, nur.
Wow, wie kommt das?
Weiß ich auch nicht. Oh. Das müsste man irgendwie herausfinden, dann bräuchte ich eine dritte Therapeutin. Ich habe schon 2.
Was? Du hast 2 Therapeuten? Nein. Sagen die wenigstens dasselbe?
Das waren Gags und Zwillinge.
Nein. Das war ja so blöd. Gehen wir zu einem Therapeuten und sagt, ja, Sie müssen also, lassen Sie sich die Ruhe, nehmen Sie sich die Freiheit. Nein. Und dann kommt der andere Therapeut an, Sie müssen aber auch mal. Und
ich sage, was soll ich tun? Nein. Also ich hatte lange Zeit eine Therapeutin, weil ich Angst vor der Bühne hatte, weil ich so Angstattacken auf der Bühne hatte, habe ich eine Therapie auch gemacht und die auch echt sehr gut getan hat und ja, und so schleppt ja jeder von uns
irgendwas vor mit. Was Angst?
Ich hatte Angst, dass ich auf der Bühne in dem Moment versterbe. So krass das klingt, ja.
Okay, und jetzt weißt du, das wäre aber wirklich ein geiler, also das wäre doch, ist das nicht das?
Nein.
Ist das nicht das, was alle Künstler sich eigentlich wünschen?
Nein, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Das würde ich im Leben mir nicht wünschen.
Na, aber komm, das sagen doch alle, das sagen also natürlich viele. Jetzt nicht in deinem Alter, aber ganz viele sagen doch immer so, ich möchte bei dem sterben, was ich liebe.
Ach super,
dann möchte ich was, beim Sex?
Beim Paella kochen.
Nein! Oh, kannst du Paella kochen?
Ja, und zwar gut. Mama ist doch Spanierin. Oma kommt aus Spanien, also
ist Spanierin. Ja, hey, sorry, das ist
nicht... Por eso te hago la mejor paella en el mundo.
Mundo, Welt, deine Mutter macht die beste Paella der Welt.
Nein, ich.
Ach du?
Nein, meine Mama macht auch eine sehr gute Paella, aber die beste war natürlich von Oma. Oma aus Spanien, Oma Salvador, aus Alicante, die hat einfach eine mega Paella gemacht, einfach in so einem Wagenrad irgendwie, wo auch das ganze Haus irgendwie mit essen konnte.
Meine Freundin ist ja in Ecuador aufgewachsen, die spricht ja auch fließend Spanisch.
Wie lange seid ihr schon zusammen?
Das ist eine gemeine Frage, aber ich weiß es.
Du hast gleich, darf dich alles fragen.
Ja.
Hört ihr schon?
Ja, nein, aber du hast das ja nicht, hast du es wirklich aus Interesse gefragt? Hast
ja, weil ich überlege, ob ich schon mal mit ihr geredet habe. Ob ich schon mal mit ihr geredet habe?
Ja, du hast schon mal mit ihr geredet und wir sind über 4 Jahre zusammen.
Ich meine, ich habe nämlich auch mit ihr schon mal gequatscht und auch kurz Spanisch.
Kann sein.
Ja, weil deswegen fragte ich.
Okay. Ich dachte, das war so eine typische Finte. So, frag den Mann mal, wie lange er zusammen...
Nein, das war wirklich ernst gemeint. Ich wollte wissen, ist das die, mit der ich gesprochen habe, Spanisch?
Ich weiß
mit ganz... Spanisch.
Ich bin mit meiner Freundin seit 10. März 2017 zusammen.
Oh, ja. Dass du das noch weißt. Ich seit 10. Dezember 2007 mit meinem Freund.
Wow, das ist eine lange Zeit.
Das ist wirklich eine schwule goldene Hochzeit.
Was?
Für schwule goldene Hochzeit.
Achso, für schwule goldene
Hochzeit.
Jetzt habe ich angefangen zu rechnen.
Nein.
Aber dann möchte ich ganz kurz noch fragen, lädst du mich zur Paella mal ein? Dann?
Sehr gerne, okay. Ihr könnt gerne kommen. Ne?
Okay, sehr gut.
Kannst ja gerne deine Freundin mitbringen.
Und hast, ja, nö, warum? Nein, natürlich.
dann schick ich meinen Freund auch weg.
Und? Hast du den Film auf Netflix dann jetzt gesehen, wenn du zu Hause sitzt und faul bist, über Mucho Mucho Amor?
Nee, noch nicht.
Ah, mach ich das, bin, dann musst du nämlich weinen.
Okay, ich bin total drin in The Good Fight. Und verehre die Serie und liebe diese Serie, The Good Fight. Die Nachfolgeserie von The Good Wife.
Weder ist eine...
Mega. Das ist die zweite Staffel, bin ich jetzt fast am Ende. Ich habe noch nie etwas gesehen, was so anti-Trump und so offensiv anti-Trump ist wie The Good Fight. Es ist genial. Es ist großartig.
Ich wollte gerade noch die Schlussfrage stellen. Ich habe es komplett vergessen jetzt wegen dem Spanisch. Bin ich komplett... Ja, so. Genau. Allerletzte Frage.
Bitte.
Die überhaupt...
Nichts mit mir zu tun
hat. Nichts mit dir zu tun hat. Ja. Und auch für niemand... auch nur annäherndweise interessant ist,
okay. Einen
Podcast zu hören. Aber ich muss einfach jeden fragen, weil seit Monaten ich auf der Suche bin.
Wunderbar.
Also jeden fragen, der Spanisch sprechen kann. Ich habe die ganze Zeit im Kopf eine Stimme einer Frau aus entweder einer Telenovela oder aus einem lustigen Sketch oder aus einer Comedy-Show oder so irgendwas, die in einer voll dramatischen Stelle den Mann fragt, Casey? Oh no!
Das war.
Und das so voll so dramatisch ist. Und ich weiß, dass ich das.
Casey oder no?
Nee, Casey? Oh, da. Oh no!
Das kann ich dir leider nicht.
Und ich krieg's nicht aus meinem Kopf, weiß er, keine Ahnung.
Das tut mir sehr leid, dass ich die letzte Frage nicht beantworten kann.
Ja, dann bist du durchgefallen und das ich war's. Verabschiede mich.
Gott, ich dachte, ich hätte mein Podcast-Abitur heute bestanden.
Du hast dein, dein Podcast-Abitur gestanden. Ich wünsche dir für deine Zukunft alles Gute.
Dankeschön, Dankeschön.
Und dass wir uns nie wiedersehen. Nein, Quatsch. Nein, ich hoffe, ja, dass wir uns bald auch mal wieder nicht in meinem Wohnzimmer
ja,
sehen.
Ja, jetzt einfach mal Backstage oder in der Theke, nach ja, der Show oder so.
Oder auf der Bühne.
Oder auf der Bühne alles vielleicht mögliche, mal wieder gemeinsam.
Ja. Auf jeden Fall.
Mann, ja, Mensch, vielen Dank, ihr Zeit, lieben Podcast-Zuhörer. Okay. Alles Gute.
Tschüss, danke, dass tschüss, du mein Gast warst.
Tschüss, tschüss. Ich muss hier übrigens noch putzen, hat man mir gesagt.
Ja. Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst, im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.